2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Groß mega trotzdem. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Freie.
Es ist Samstag, der 6. September und es ist fast 19.10 Uhr. Hier ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel gegen 1860 München, das am nächsten Sonntag stattfinden wird in Hamburg. Ja, spielfreie Wochenenden nerven ja immer so ein bisschen, gibt nicht allzu viel zu tun, aber umso besser, so können wir halt den Podcast diesmal ein bisschen früher aufnehmen. Und ich freue mich heute extrem, dass ich mit Stefanie Dilber aus München telefonieren kann. Sie ist schon ganz lange Jahre 1860-Fan, ist stark im Verein engagiert, macht Fanarbeit und hat bestimmt eine Menge zu erzählen. Hallo Steffi.
Hallo Michael, grüß dich, freut mich sehr.
Ja, mich freut's auch. Bevor wir so zum Sportlichen kommen, Stefanie, erzähl doch erstmal so, ja, was du alles im Verein machst, um den Verein herum. Ich habe ein bisschen was über dich gelesen im Vorwege. Dein erstes Spiel war 1989, habe ich gelesen, wo du als Fan im Stadion warst. Das muss ja noch Bayernliga gewesen sein, glaube ich, ne?
Ja, das war am 26. August 1989. Da war ich gerade mal 13 Jahre alt und es war im 60er damals in der Bayernliga gespielt. Bin eben schon immer als Fußballfan aufgewachsen gewesen und natürlich war in München damals eben Bayern München der große Verein. Ich habe von 60 bis ein Jahr vorher überhaupt nicht gehört gehabt im Endeffekt, was ich meinem Vater auch immer noch negativ ankreide. Und da waren halt damals die Freunde, die haben mich dann mitgenommen, die haben immer positiv von 60 geredet. Und da bin ich damals das erste Mal hingegangen, war sofort verliebt in den Verein und in das Stadion auch. Also das war wirklich so Liebe auf den ersten Blick, genau.
Was hat das genau für dich ausgelöst? Also so, war es das Stadion, die Atmosphäre, die Spieler, die Mannschaft, die derzeitige damals dort oder alles so ein bisschen zusammen?
Ja, wahrscheinlich alles so ein ganz bisschen zusammen irgendwie. Also ich war dort und habe mich einfach total wohl gefühlt in diesem Stadion, zu der Atmosphäre. Das war damals eben so ganz zum Beginn der Saison in der Bayernliga. Man hatte große Erwartungen eben auch in Richtung Aufstieg. Es waren 8.500 Zuschauer da. Und nachdem man eben schon 8 Jahre in der Bayernliga gespielt hatte, war es aber doch relativ viel eben noch. Und ja, war einfach so eine besondere Atmosphäre und das alte Stadion, diese lange Tradition, die dieser Verein hatte. Und da habe ich mich immer auch ein bisschen beschäftigt gehabt, nachdem ich das erste Mal im Stadion war. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, was da eigentlich vorher gelaufen ist, wie die Fans da auch zu dem Verein stehen. Und ja, irgendwie habe ich mich da zu Hause gefühlt.
Ja. Okay, und wie ist es dann weitergegangen?
Genau, wie es dann so weitergeht im Endeffekt, man geht dann immer wieder ins Stadion, wenn man eben Zeit hat, wenn man kann, wenn man auch das Geld hat, eben als Jugendlicher. Gut, das war damals noch nicht so teuer, ich glaube, ich habe damals 5 Mark gezahlt, oder nee, am Anfang, da war ich noch 13, da habe ich erst nur 2 Mark gezahlt für den Eintritt, aber trotzdem muss man eben schauen, ich habe da immer geguckt, dass ich möglichst oft in das Stadion gehen kann. War natürlich auch was ganz Besonderes, weil ich ein Mädchen war und dann mit den Jungs, mit denen ich erstmal unterwegs war, dann nichts mehr zu tun hatte und dann bin ich oft auch alleine gegangen oder mit meinem kleinen Bruder eben noch. Das war für mich also wirklich so Highlights. Ich habe dann auch angefangen, Zeitungsausschnitte zu sammeln, habe dann die Tageszeitungen hier in München gekauft, nach den Spielen immer die Artikel ausgeschnitten und in Zeichenblocks geklebt. Also es war wirklich so eine Art Leidenschaft für mich, so ein richtiges Hobby dann für mich, ja.
Okay. Und ja, wie kam es dann dazu, dass du dann halt noch enger sozusagen dich im Verein engagiert hast oder Fanarbeit um den Verein herum? Wie ist das dann entstanden bei dir?
Das ist dann erst wirklich wesentlich später entstanden. Also die ersten 5, 6 Jahre war ich, würde ich mal sagen, so ein Normalo-Fan, glaube ich, würde man das so heutzutage bezeichnen. Bin eben ins Stadion gegangen, hatte lange ja auch eine Dauerkarte, bin dann recht bald Mitglied geworden und bin dann aber auch wieder, gab es dann eine Zeit, wo ich dann auch ausgetreten bin aus dem Verein, wo ich wirklich nur noch ganz selten im Stadion war. Das war so die Ära Wildmoser um die Jahrhundertwende rum. Und erst als ich dann 2007 von Dingolfing wieder zurück nach München gezogen bin, hat mich so wieder richtig gepackt gehabt. Ich habe dann eben auch eine Wohnung in Giesing gefunden, in Untergiesing, und da hat Grünwalder Stadions und da habe ich irgendwie so meine Leidenschaft wieder entdeckt gehabt und habe irgendwie so gemerkt, okay, für den Verein lohnt es sich wieder zu kämpfen, bin wieder Mitglied geworden und dann habe ich eben auch Leute kennengelernt, denen es ähnlich ging, wo ich gemerkt habe, boah, ja, denken ähnlich wie ich und da habe ich mich dann angefangen zu engagieren ab 2007.
Okay, und wie sieht das genau aus? Also ich weiß, dass du, was macht 1860 Fans gegen rechts, habe ich gelesen, ist das richtig oder? Mhm.
Löwenfans gegen rechts heißt es, genau. Ja. Ich habe damals 2007 habe ich eben Leute kennengelernt, die hatten so eine ultranahe Gruppierung. Das ist die Münchner Freiheit, in der war ich dann eben so eine Zeit lang Mitglied auch. Und wir haben dann Fahnen gemalt und haben in erster Linie im Grünwalder Stadion bei der zweiten Mannschaft so ein bisschen Support gemacht. Aber auch bei der ersten Mannschaft sind wir auswärts gefahren, was unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und dann war ich bei Pro 68 engagiert, eben auch eine Fanvereinigung, also kein Fanclub in dem Sinne, sondern eher eine Vereinigung, die sich eher für politische Sinne eingesetzt hat, eben auch zum Beispiel gegen Wildmoser eben damals schon und ja, vereinspolitisch eher engagiert war. Da habe ich mich eine Zeit lang stark engagiert. Momentan bin ich in erster Linie bei den Löwenfans gegen Rechts eben auch aktiv, weil mir das auch sehr am Herzen liegt, nachdem die vereinspolitische Schiene jetzt nicht mehr ganz so bedeutend ist, wie es eben vor ein paar Jahren noch gewesen ist. Und jetzt bin ich eben bei den Löwenfans gegen Rechts. Ja, das liegt mir einfach auch eben sehr am Herzen, dass die Nazis bei uns im Stadion keine große Stellung bekommen. Ja,
ja, fein, sehr schön. Das kennen wir, das ist bei uns ja auch so und da lohnt es sich immer gegen zu kämpfen. Wenn man dich im Netz finden will, mit dir in Kontakt treten will, bist du bei Twitter oder ist eure Aktionsarbeit irgendwie im Netz zu finden? Wo kann man dich da ansprechen?
Also Löwenfans gegen Rechts speziell, Website ist www.lfgr60.de. Mhm. Das ist unsere Website. Wir sind auch bei Facebook, Löwenfans gegen Rechts, wenn man da eben sucht, da kann man uns auch auf alle Fälle finden. Mich kann man unter meinem persönlichen Namen Stefanie Dilber finden. Ich habe meine eigene Website auch, fanarbeit.de. Da kann man über mich mehr erfahren. Da ist dann auch meine E-Mail-Adresse, wo man Kontakt aufnehmen kann.
Super, das werde ich alles nochmal verlinken nachher dann zum Podcast, dass man das auch alles finden kann. So, Steffi, dann wollen wir mal zum aktuellen Zeitgeschehen kommen. Mhm. Bei uns war diese Woche einiges los, gab einen Trainerwechsel. Nachdem wir 0-3 am Montagabend bei Greuther Fürth verloren haben, das war dann auch für mich nicht so eine große Überraschung, dass da was passiert in den beiden Tagen danach. U23-Coach Thomas Meckle folgt auf Roland Wrabitz und wir haben auch noch kurz vor der Transferperiode, also vor dem Schluss der Transferperiode, den Ines Alushi von Lautern verpflichtet und das sind erstmal so die Fakten aus den letzten Tagen. Jetzt kommt es nun, sag ich mal, bei uns zum Duell zweier angeschlagener Boxer, sag ich mal, nächsten Sonntag. Ja. Wir mit neuen Trainer, ihr mit neuen Trainer, der aber doch gar nicht mehr so fest im Sattel sitzt, wie ich gelesen habe. Ich kann mich da auch irren, vielleicht ist es auch nur eine Sache der Medien. Ihr habt auf jeden Fall nach 4 Spieltagen 2 Niederlagen und zwar unentschieden. Habt aber auch in den letzten 3 Spielen nicht verloren, inklusive Pokal. Also habt eine kleine Serie. Wie ist momentan so die Stimmung an der Grünwalder Straße? Und ja. Was meinst du?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also ja, die Stimmung ist definitiv schlecht. Man ist in die Saison gestartet, wie man eigentlich irgendwie seit fast 10 Jahren in die Saison startet. Wir wollen aufsteigen und ist auch von außen immer herangetragen. In München haben die Medien eine sehr große Rolle. Das wird immer an den Verein herangetragen. Man will aufsteigen. Der Verein nimmt diese Rolle auch immer wieder an aufs Neue und will aufsteigen. Und dann ist natürlich, wenn man nach 4 Spieltagen mit 2 Punkten dasteht, ist das natürlich eine Katastrophe. Insofern, also der Verein versucht natürlich, das positiv zu reden, aber im Endeffekt ist die Stimmung nicht sonderlich gut, ja.
Ja, okay, also was würdest du sagen, so sportlich betrachtet, was ist momentan das Problem? Ist es dann wirklich der Trainer? Ist die Mannschaft, die nicht genügend verstärkt wurde? Oder, ja, wie hast du die Spiele empfunden bisher?
Also es ist ganz schwierig, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten Jahren so mehr oder weniger aufgegeben, jetzt das so tatsächlich zu verfolgen, wer jetzt da neu kommt, wer welche Erfahrungen mitbringt etc., weil die Spieler bei uns unheimlich schnell wechseln. Das ist mir dann einfach auch zu anstrengend. Auch bei den Trainern ist es ähnlich, also wir haben einen unheimlichen Trainerschwund in den letzten Jahren gehabt. Ich hatte sehr hohe Hoffnungen und als Ricardo Moniz geholt worden ist, habe ich mir gedacht, oh, das klingt alles super, was da ist. Ich habe auch von Gerhard Poschner eigentlich eine positive Meinung gehabt, der ja auch als Sportgeschäftsführer erst neu gekommen ist zu 1860. Da dachte ich mir, oh, da ist was im Kommen, die wollen was Neues aufbauen. Wir haben 11 neue Spieler für die Saison geholt, was gewaltig ist. Das heißt, es ist ein riesen Umbruch in der Mannschaft, was eigentlich eher positiv klingt und was eigentlich wirklich gut klingt und man sagt, ja, das muss positiv sein. Ja, und dann ist halt so eine gewaltige Watschen ins Gesicht im Endeffekt. Also insofern, ich kann das ganz schwer einschätzen, ich kann das ganz schwer sagen. Natürlich gibt es bei 60 die Stimmen, die sagen, der Trainer ist schuld, der muss weg. Dann noch dazu kommt, ach, das ist ein Niederländer, ja eben, kann ja eh nichts etc. Was hat der schon erreicht? Also da gibt's unheimlich viele schnelle Stimmen, die ganz, ganz verschiedene Sachen sagen. Der eine sagt, okay, der Muniz, der legt zu viel Wert aufs Konditionstraining, der hat die total kaputt gemacht, die haben keine Kraft, die haben keine Energie mehr jetzt. Ist ganz schwer zu sagen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt letzte Woche erst wieder neue Spieler geholt, die auch erst wieder integriert werden müssen in die Mannschaft. Vielleicht tut sich da noch was. Gerade der Sturm war eben auch so ein Defizit. Ich kann es ganz schwer sagen.
Ja. Ich hatte das nur mitbekommen im August irgendwie, so aus der Ferne. Da wurden halt mehrere Spieler suspendiert. Und ja. Unter anderem halt auch der Julian Weigel, der gerade mit 18 Jahren Kapitän geworden ist, was mich super gewundert hat irgendwie. Das ist ja relatives Novum. Und nach der Suspendierung hat er dann auch sofort seine Kapitänsbinde wieder abgegeben. Und Kirai, der jetzt nicht bei dieser Gruppe der Normalsuspendierten dabei war, der halt sportlich suspendiert worden ist, ist dann irgendwie noch nach England gewechselt. Was war denn da eigentlich so los genau?
Also das sind auch so Sachen, also ich sage immer, das ist typisch 60. Also das ist wieder was wirklich typisch 60 ist. Da kommt einfach keine Ruhe rein, da kommen immer so ganz komische, eigenartige Sachen. Die Jungs sind irgendwie 2-3 Tage irgendwie nach dem Spiel, nach das offensichtlich das Heimspiel, was wir zu Hause hatten gegen Leipzig. Da waren die abends noch irgendwie ein Bierchen trinken oder vielleicht 2-3 Bierchen und waren in ein Taxi eingestiegen, haben irgendwie so ein bisschen vor sich hingeschimpft. Der Taxifahrer hat das sofort an die Presse getragen oder an den Verein rangetragen. Das ist München, so läuft das in München und die Presse hat da unheimlich viel zu sagen und der Verein muss sofort reagieren. Was da genau abgelaufen ist, ich kann es nicht beurteilen, will ich auch gar nicht beurteilen, aber das ist wieder so was ganz was Typisches im Endeffekt und schon die ganze Presse spricht darüber und das ist in ganz Deutschland schon wieder aktuell, eine kleine Szene im Endeffekt, wenn man sich das vorstellen möchte. Ich kann es nur, also der Julian Weigel, den habe ich kennengelernt, hat bei 60 auch mal gearbeitet im Nachwuchsleistungszentrum im Internat, den habe ich da kennengelernt, ich glaube vor 3-4 Jahren eben, da war der 15, echt ein ganz toller Typ, wirklich ein guter Typ. Freut mich auch total, dass er das zu den Profis geschafft hat, einem 18-Jährigen eine Kapitänsbinde auch zu geben, der neu in der Profimannschaft ist. Das ist eine wahnsinnige Belastung oder Bürde im Endeffekt, eine Ehre natürlich auch, aber auch eine Bürde, die ihm dann nach 2 Spielen wegzunehmen, ist natürlich auch ein ganz, ganz, ganz deutliches Zeichen. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, was sich der Herr Muniz dabei gedacht hat, warum man nicht dem Kai Bülow die Kapitänsbinde gegeben hatte von vornherein, warum dem Julian Weigel, ich weiß es nicht. Ich kann das alles nicht nachvollziehen. Mhm. Also alles ganz schwierig von außen zu beurteilen, was da gelaufen ist. Dass der Gabriel Kirai gewechselt ist auf die Insel, gut, mei, sage ich.
Ja, war ja so. Er war ja gefühlt so, sag ich mal, 100 Jahre bei euch. Ist das schmerzhaft oder ist das dann einfach so, der ist 38 und der geht jetzt?
So lange war der jetzt nicht bei uns im Endeffekt. Und ich meine, also ich persönlich habe den Gabor Kirai nicht wirklich gemocht, persönlich. Mhm. Er war ein sehr guter Torwart auf alle Fälle, aber der war definitiv unheimlich fanfern. Also der hatte überhaupt keine Fannähe, das hat ihn auch gar nicht interessiert. Gut, er war ein Fußballprofi durch und durch und deshalb hat seinen Job erfüllt und jetzt ist er weitergegangen.
Okay.
So sage ich, das ist für mich total okay.
Ja.
Soll er weitergehen, er hat es uns gut gehalten. Es gibt andere sehr gute Torwarte.
Okay.
Da hab ich lieber jemanden, der in der Saison 2-3 Bälle mehr durchlässt und der ein sympathischer ist, der ein Löwe ist und der ein bisschen eine Ausstrahlung hat als ein Gabor Kirai. Meine persönliche Meinung.
Ja, natürlich, verstehe ich. Du hattest es ja vorhin schon mal angesprochen und auch die Abendzeitung titelte ja bereits der TSV Barker Giesing, weil ihr ja ordentlich spanische Spieler geholt habt. Zuletzt habt ihr den Rodrigo Rios Lozano, kurz Rodri, geholt, jetzt erst in der letzten Woche. Da wurde ja auch kolportiert, dass der von Barcelona kommt. War es dann ja aber gar nicht so. Kommt von Drittligisten für eine ziemlich hohe Ablösesumme. Meinst du, der wird der neue Wunderstürmer oder weiß ich nicht, Wunderstürmer neben Robin Okoti werden, der ja nun auch schon 4 Tore geschossen hat, immerhin in der laufenden Saison? Ne?
Also ich bin da sehr vorsichtig bei den Spielern, die 60 holt. Also ich habe da, meine Erwartungen sind da nicht mehr so hoch. Ich habe einfach schon unheimlich viel erlebt natürlich. Also ich habe mich in, glaube 91, 92 hier Frank Klingel, den Dänenbomber, geholt für 1 Million D-Mark damals. Das war unglaublich. Also so, 3 Tore geschossen und danach nie wieder was geleistet, mehr oder weniger. Insofern sind meine Erwartungen wirklich gemäßigt. Also okay. Der Okoti, der hat einen wahnsinnig tollen Saisonstart gehabt. Das klingt super und wenn er so weitermacht und wenn er sich so entwickelt, wird sich unheimlich freuen. wenn er so weitermacht, so das, was man vorher so mitbekommen hat, gerade so aus dem persönlichen Bereich, klang es jetzt eigentlich nicht so nach, als ob das so der charakterstärkste Spieler wäre, sage ich jetzt mal. Aber wer weiß, vielleicht ist das genau der Löwenstürmer, den wir brauchen, vielleicht. Mhm.
Also ich denke mal, dass man auf den auf jeden Fall aufpassen muss. Nächsten Sonntag gibt es noch irgendjemanden, wo die Abwehr von St. Pauli vielleicht ein bisschen genauer hingucken sollte? Oder auch die Fans vor allen Dingen? Gibt es da irgendwie einen Spieler, der gerade auch so ein bisschen herausragt? Oder?
Nee, also ich glaube wirklich, der Okutni, der ist wirklich genau der, wo man drauf schauen müsste. Also ob der Rodri jetzt schon nach irgendwie 10 Tagen oder 2 Wochen da jetzt schon einschlägt,
schwer
zu sagen.
Okay. Kommen wir mal zum Spiel an sich. Du hattest mir gesagt, du bist eventuell in Hamburg. Ja, weißt du, wie viele Fans hinfahren werden, wie das organisiert ist? Gibt es einen Sonderzug? Fahren die in Bussen? Hast du da irgendwas gehört?
Also es gibt diesmal keinen Sonderzug, also da ist definitiv nichts geplant. Ich denke mal, es ist traditionell, dass da unheimlich viele Fans nach Hamburg fahren werden. Das ist immer ein attraktives Spiel, weil jeder zum einen natürlich noch gerne nach Hamburg kommt, zum zweiten gerne zum Millerntor geht. Das ist immer was ganz Besonderes auf alle Fälle. Und deswegen denke ich mir, dass der Gästeblock schon voll werden wird. Busse habe ich jetzt nichts davon gehört, ist natürlich auch ein weites Stückchen, aber wird sicherlich auch jemand kommen.
Ja, okay. Was glaubst du denn, was es für ein Spiel wird? Ihr müsst gewinnen, wir sollten gewinnen. Irgendwie müssen wir ja beide da unten raus eigentlich, würde ich mal sagen, ne?
Ganz genau. Also vom Gefühl her würde ich sagen, wir werden untergehen. Ja.
Okay.
Ja, also dass wir untergehen werden, ich möchte es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es so laufen wird. Also ich glaube, dass St. Pauli sich noch mehr zusammenreißen wird, als dass es 60 schaffen kann und dass wir untergehen werden. Okay. Vor allem, ich meine, eben Millerntor und ich brauche euch nicht erzählen über eure Stimmung bei Heimspielen. Das ist einfach gigantisch und ich glaube, das merkt die Mannschaft von euch auf dem Feld einfach auch. Das springt über und da kann man einfach noch wesentlich mehr Energie entwickeln, als es der Gegner kann.
Ja, gut. Also wir halten das ja stets für optimierungsbedürftig, sage ich mal, unsere Stimmung. Aber wir hoffen natürlich auch, dass das auf die Mannschaft überschwappt und wir mit dem neuen Trainer im Rücken da halt irgendwie vielleicht ein gutes Spiel abliefern werden. Ich weiß nicht, glaubst du, dass euer Trainer dann auf jeden Fall noch da sein wird? Oder meinst du, das geht erstmal so weiter jetzt mit dem Muniz?
Also normalerweise würde ich sagen, ja, der ist noch da. Das hat ja der Gerhard Poschner also relativ deutlich gemacht. Aber bei 60 weiß man einfach nie.
Ja.
Also vom Gefühl her würde ich sagen, er ist noch da. Allein schon, weil man sich wahrscheinlich nicht leisten kann, jemanden zu suspendieren, einen neuen zu holen, also dann 2 Trainer gleichzeitig zu zahlen. Der Verein ist ja notorisch klamm, wie man weiß. Und von daher allein glaube ich das. Aber bei 60 weiß man einfach nie. Man weiß es nie.
Ich würde mal einfach behaupten, übernächsten Montag sind wir ein bisschen schlauer. Und dann werden wir beide widersprechen.
Ja.
Und dann schauen wir einfach mal, was das Spiel so gegeben hat, ob jemand enttäuscht worden ist oder ob Erwartungen übertroffen wurden. Und bis dahin sage ich dann erstmal Tschüss, Steffi. Und bis nächsten Montag, würde ich sagen.
Wunderbar, bis dahin, Michael.
Bis dann, tschüss.